SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Es begrüßt Sie herzlich zu dieser Sendung Raphael Rennecke. Und zu Gast im Studio habe ich einen Sänger, der vielen als der Bassist der Bachschen Musik gilt. Peter Koy, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Kommet her zu mir.
Ja, wer uns hier ruft und erquicken will in dieser Musik von Matthias Weckmann aus der Zeit des frühen Barock, das ist auch eine Stimme, die sich scheinbar mühelos zwischen tiefsten Tiefen und hellsten Höhen entfaltet, die ungemein beweglich ist und jede Nuance dieser Musik zum Vorschein bringt. Ich habe das Gefühl, Peter Koy, Ihre Stimme ist wie geschaffen für diese Musik. Täuscht mein Eindruck?
Das weiß ich nicht. Das ist technisch natürlich nicht sehr einfach, weil Sie eben sagen, es gibt ganz hohe Stellen, tiefe Stellen. Aber ich denke, am wichtigsten immer für mich ist, dass man den Text fühlt und versucht, wie einen dreidimensionalen Film rüberzubringen. Und ja, die stimmlichen Möglichkeiten muss man natürlich dafür haben, aber den Text bringt mir immer wieder Inspirationen, um wirklich versuchen zu vermitteln, was in der Text steht. Also es gibt bei Weckmann natürlich auch diese Kantate für Sopran, Bass, wie liegt die Stadt zur Wüste. Muss man sich mal überlegen. Das war in einer Zeit, wo der Best war in Hamburg. Und die Stadt war, ja, da waren kaum noch Überlebende. Und manchmal, wenn Schüler kommen und die singen das, ich will ja, was heißt das dann? Wie liegt die Stadt zur Wüste, die ohne Volkes war? Sie wissen es einfach nicht. Wenn sie es wissen, kommt ganz andere Musik heraus. Ich denke, das ist sehr wichtig. Wichtiger, als dass man nun die Eitelkeit der Sänger oder Stimme reinbringt.
Das heißt, eine gute Stimme reicht noch lange nicht alleine aus.
Absolut nicht.
Sondern es gehört vor allem das Textverständnis dazu. Ist das etwas, was Sie vor allem auch von Ihren Lehrern gelernt haben? Sie sind ja bei den Pionieren der alten Musikbewegung.
Ja, sicher.
Bei Gustav Leonhardt, Ton Koopmann, Franz Brücken in die Schule gegangen. Und da stand ja tatsächlich das Denken von der Sprache her, vom Sprachlichen der Musik, von der Phrasierung im Mittelpunkt.
Ja, also vor allem mein Gesangslehrer, Max von Egmond, hat sehr viel darauf geachtet, dass es wirklich, ja, dass man sich keine Fehler, ich meine Aussprachfehler, aber auch die Bedeutung, dass man das richtig versucht hat rüberzubringen. Und da war natürlich, bin ich auch sicherlich geprägt bei dem Hellwege, der genauso arbeitet, sehr, sehr sängerisch spielte sich ein. Und was man, denke ich, bei den Dirigenten, die selbst Instrumentalisten sind, etwas weniger der Fall ist.
Wir haben bewusst mit Musik aus dem 17. Jahrhundert begonnen, auch wenn im Zentrum Ihres künstlerischen Schaffens in den vergangenen Jahrzehnten Johann Sebastian Bach stand. Als Sie vor 3 Jahren von der Stadt Leipzig die Bach-Medaille verliehen bekommen haben, da war unter den Festgästen in Leipzig eben auch der gerade eben von Ihnen genannte Ihr einstiger Lehrer Max van Egmond. Er hat die Laudatio auf Sie gehalten und er hat dabei gesagt, wer Bach sagt, denkt früher oder später an Peter Koy. Diese Worte, gesprochen von Ihrem alten Lehrer bei diesem Anlass, war das ein besonderer Moment für Sie?
Ja, sicher, weil er natürlich mein Lehrer war und selbst eine unglaubliche Karriere gehabt hat als Sänger. Und dass er dann bei seinen Schülern, der dann, ja, es gab einen Moment, dass er weniger gesungen hat und ich mehr. Dann gibt es einen Moment, dass man denkt, ja, aber er hat das unheimlich lieb und schön und gut gesagt. Und für mich hat das viel Emotion gebracht. Das war das sehr schön.
Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung, die Bach-Medaille der Stadt Leipzig?
Naja, natürlich sehr viel. Erstens mal, weil es die Stadt war, wo Bach gearbeitet hat, den größten Teil seines Lebens. Aber auch, dass man gewürdigt wird für die Arbeit, die man gemacht hat. Und ich habe nun mal ja eigentlich fast alles von Bach aufgenommen. Und ich habe mal geschaut in die Liste, wer alles diese Bach-Medaille bekommen hat. Und bis dass ich den bekommen habe, war eigentlich nur ein Sänger, auch ein Peter Schreier. Und natürlich Deutscher. Und ich war, denke ich, der erste Ausländer-Sänger, der diesen Preis bekommen hat. Das bedeutet mir sehr viel.
In der Begründung der Jury hieß es damals auch, dass kaum ein Sänger sein Wirken so eng mit dem Namen Johann Sebastian Bachs verknüpft habe wie Peter Coy. Seit über 30 Jahren ist er vielen Bach-Freunden weltweit der personifizierte Jesus in Bachs Passionen und überhaupt der Bassist des Thomaskantors. Und das wollen wir jetzt auch hören mit der Arie »Es ist voll Pracht«. Aus der Kantate Bachwerkeverzeichnis 159. Es singt Peter Coy und er wird begleitet vom Orchester des Collegium Vocale Gent unter Leitung von Philipp Herrewege. Peter Coy und das Orchester des Collegium Vocale Gent unter Leitung von Philipp Herrewege mit der Arie »Es ist voll Pracht« aus der Kantate »Sehet, wir gehen hinauf, gen Jerusalem«, Bachwerkeverzeichnis 159. Herr Coy, in Anlehnung an den zitierten Ausspruch Ihres Lehrers, wer Bach sagt, denkt früher oder später an Peter Coy, könnte man sicher auch sagen, wer Peter Coy sagt, denkt früher oder später an Philipp Herrewege. Mhm. Seit Jahrzehnten verbindet Sie ja eine künstlerische Partnerschaft mit Philipp Herrewege, der zum Verständnis der Musik Johann Sebastian Bachs unschätzbare Dienste geleistet hat. Er hat Bachs Musik aufführungspraktisch entrümpelt, um die ganz feinnervigen Texturen von Bachs Kompositionskunst zum Vorschein zu bringen. Was haben Sie von Philipp Herrewege und seinem Zugang zu Bachs Musik gelernt?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich kenne ihn jetzt kommenden Mai 46 Jahre. Und es hat sich natürlich entwickelt und er auch. Wir haben angefangen zusammen zu singen noch in kleine Ensembles. Hat dann mit vielen Studenten, auch Sänger, die eigentlich Architekt waren oder Maler. Und das waren also sehr gute Amateure. Und es hat einen sehr frischen Klang gehabt, dieses Ensemble. Es hat sich natürlich weiterentwickelt. Ich glaube, das meiste, was ich von ihm gelernt habe, ist die Phrasierung der Bogen. Man denkt selbst, dass die Bogen nicht so lange sind, wie er sich das vorstellt. Und das ist noch immer so, dass ich denke, okay, ich versuche mal die Säulen von einer Phrase, von einem Rhythmus etwas auseinander, auch von Text her, auseinanderzubringen. Und er hat dann noch immer wieder, ja, aber es ist doch vielleicht nicht so gemeint, aber in die längere Richtung, auch mit Orchester arbeitet er immer da. Und ich denke, das ist auch seine Stärke. Das ist nicht, manchmal stehen die Arien so im Raum wegen einer Kadenz, die einfach zu, und man vergisst dann den Überblick oder die größere Phrase, die man eigentlich braucht, um das zu bringen. Und ob das jetzt nun unbedingt mit einer authentischen Ausführungspraxis zu tun hat, bezweifle ich.
Das heißt, bei Philipp Herrewege ist es ein Zusammendenken von Wort und eben dem vertonten Wort.
Genau, ja. Das ist ihm sehr wichtig auch, dass wenn in einer Arie, es fängt natürlich immer mit Orchester an, dass die genau die gleiche Phrasierung nehmen, wie der Text ist. Das wird manchmal vergessen. Und dann singt und spielt man auf eine unterschiedliche Ebene, die nicht zusammenpasst.
Ist im Laufe der Jahre so etwas wie ein blindes Verständnis entstanden zwischen Ihnen und Philipp Herrewege im Zugang zur Bachschen Musik? Oder ist es jedes Mal wieder aufs Neue ein Erarbeiten der Töne und der Texte und der Klänge?
Ein blindes Vertrauen. Ich glaube, das ist von ihm und von mir auch. Es gibt eigentlich nur wenige Momente, dass er sich etwas anderes vorstellt vom Text her, als dass ich das habe. Und das ist manchmal für meine Kollegen, die alle ungefähr die Hälfte meines Alters sind, ist das manchmal frustrierend, weil er da wirklich, sicherlich die Rezitative, dass er nimmt das ganz auseinander, um wirklich zu kriegen, wie er sich das vorstellt.
Und wir hören jetzt Peter Kooye mit der Arie »Ich habe genug« aus der Kantate gleichen Namens, Bachwerkeverzeichnis 82, mit dem Orchestre de la Chapelle Royale Paris unter Leitung von Philipp Herrewege. Peter Kooye mit der Arie »Ich habe genug« aus der Kantate gleichen Namens, Bachwerkeverzeichnis 82, mit dem Orchestre de la Chapelle Royale Paris unter Leitung von Philipp Herrewege. SWR 2 zur Person, heute mit dem Bassisten Peter Kooye. Wenn wir nach Ihren Anfängen als Sänger fragen, Herr Kooye, dann müssen wir uns zurückversetzen in die niederländische Kleinstadt Soest. Mhm. Sie wurden dort 1954 geboren, ja hineingeboren in ein musikalisches Elternhaus. Welche Bedeutung haben Ihre Eltern für Sie gehabt?
Ich glaube, dass man das als Kind vielleicht nicht so wahrnimmt. Ich meine, für mich war das, also ich habe von meinem 6. Lebensjahr im Chor gesungen und das war in dem Sinne nichts Besonderes, dass es hat einfach so einen Ablauf gehabt mit Proben und Konzerte. Und selbst in die Grundschule habe ich mich manchmal ein bisschen dafür geschämt, weil es natürlich eine Zeit, Knabenchor und ja, du singst klassische Musik und das war so, wo man nicht so richtig stolz drauf sein konnte. Und es gab auch in die 5. Klasse, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, weil ich war nicht immer der bravste Schüler, da gab es einen Lehrer, der hat sehr gut Klavier gespielt. Und als ich dann nachsitzen sollte, dann hat er mir verpflichtet, Schubert-Lieder mit ihm zu singen. Das ist natürlich auch meine erste Erfahrung mit diesem Repertoire, weil bei meinen Eltern, ja, wir haben tatsächlich die Frühbarock, Schütz, Schein und natürlich Bach auch gemacht. Und das war dann so ein Ausflug in die Romantik, wobei ich die Texte natürlich damals überhaupt nicht verstanden habe. Jetzt selbst noch Schwierigkeiten damit habe.
Ihr Vater, Martin Kooye, war Organist und Kantor, zunächst in Soest, später dann an der Kathedrale von Utrecht. Mhm. Ihnen wurde also der Umgang mit geistlicher Musik in die Wiege gelegt.
Ja, das stimmt. Aber das war, ist schon sehr, sehr prägend gewesen. Meine Mutter war Sängerin auch, hat sehr früh aufgehört, aber hat sehr schön gesungen. Und das hat man natürlich, ja, man lebt in so eine Familie, wo das gemacht wird. Meine Schwester hat Orgel gespielt und Cello und hat auch im Chor gesungen. Das war eine für uns, sagen wir mal, nichts, in dem Moment nichts Besonderes. Das war einfach so Tagesablauf.
Und wie das geklungen hat, wenn der junge Peter Koy mit seiner Familie musiziert hat, das können wir dank einer kleinen Perle aus dem Schallplattenarchiv jetzt nacherleben. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1967 mit dem gerade einmal 13 Jahre jungen Peter Koy als Knabenalt, begleitet und geleitet vom Orchester ihres Vaters Martin Koy. Kostbar, als wäre es ein vergilbtes Foto. Unser Studiogast, der große Bachsänger Peter Koy, als 13-jähriger Knabenalt mit der Arie Murre nicht, lieber Christ, aus der Kantate Nimm, was dein ist und gehe hin, Bachwerkeverzeichnis 144. Aus der Einspielung mit dem Nederlands Herr formt Jörg Chor Soest unter der Leitung seines Vaters Martin Koy, eine Schallplattenaufnahme aus dem Jahr 1967. Welche Erinnerungen werden da in Ihnen wach, Herr Koy?
Das erste natürlich den Koffer von dieser Schallplatte. Ich hatte einen Freund, einen Sohn von einem Kohlenhändler, der hat die Sopranarie gesungen und ich natürlich diese Altarie. Und an einer Seite war sein Kopf, an die andere Seite mein Kopf. Das kommt jetzt. Aber ja, es ist, wenn man es hört, ist natürlich, es war die Zeit, eine romantische Aufführung. Aber ich muss doch sagen, dass mein Vater ziemlich schnell auch authentische Instrumenten benutzt hat. Es war selbst so, dass er, was ich mir noch gut erinnern kann, hatte zum Beispiel hier in Deutschland bei einem Posaunenbauer, hat er Barockposaunen bauen lassen. Das waren die erste, die überhaupt, wir haben Monteverdi Vespers gemacht, all diese Sachen, womit dann 20 Jahre später, ja, die viele Konzerte gemacht worden sind. Und mein Vater war jemand, der hatte kein Interesse, um Konzertreisen zu machen. Der wollte gerne das vielleicht wie Bach oder andere Komponisten, einfach an dieser Ort und Stelle machen, wo er gearbeitet hat. Das gab natürlich manchmal Schwierigkeiten, weil die guten Leute, die haben dann ein, zweimal gespielt und dann, ja, dann haben die Konzertreise gemacht mit anderen Dirigenten und musste er wieder von vorne anfangen, um Leute mitzunehmen in diese Gedankenwelt von alten Instrumenten. Aber ich habe viel davon gelernt. Aber zum Beispiel, ich habe noch in sein Orchester gespielt. Ich meine, das Singen war für mich eine zweite Natur, aber ich habe dann Geige studiert. Ja. Ich habe noch Konzerte gemacht mit Alfredo Bernardini, einem sehr bekannten Barockoboisten jetzt, Martin Roth, Flötiste. Solche Erinnerungen kommen dann wieder immer auf. Und dann, ja.
Sie haben es erwähnt, Sie haben zunächst Geige studiert, sind dann aber dazu gekommen, Gesang zu studieren. Stimmt es eigentlich, dass Ihr erster Versuch an einem Konservatorium Gesang zu studieren gescheitert ist, weil man meinte, Sie würden die Voraussetzungen, um Berufssänger zu werden, nicht erfüllen?
Was Sie alles nicht wissen. Ja, ja, das stimmt schon. Also ich hatte 4 Jahre Geige studiert in Utrecht an die Musikhochschule, hatte dann verschiedene Nervenentzündungen in meiner linken Schulter und musste dann gezwungenermaßen ja, aufhören. Dann hat man gesagt, ja, aber du singst doch auch. Vielleicht könntest du dein Studium einfach umstellen. Und ja, ich war gar nicht davon überzeugt. Und dann kam auch noch diese, also ich nach der ersten Prüfung und das Kommentar, Herr Koy, mit Singen werden Sie wohl nie Ihr Brot verdienen können. Dankeschön. Et in spiritum sanctum donum et vivificante.
Johann Sebastian Bach, die Arie Et in Spiritum Sanctum Dominum aus der H-Moll-Messe mit Peter Koy und dem Bach-Kollegium Japan unter Leitung von Masaaki Suzuki, hier in einem Konzertmitschnitt vom 27. Mai 2012 aus dem Festspielhaus Baden-Baden. Wann hat sich diese besondere Eignung Ihrer Stimme gezeigt, diese besondere Eignung zur Barockmusik? Also ich denke da an diesen außergewöhnlichen Umfang, diese besondere Tessitura Ihrer Stimme, die sich ja genauso gut eignet für die dunklen Basspartien wie für die helleren Baritonpartien, aber auch diese besondere Beweglichkeit, diese Flexibilität. Die Koloraturen in der Barockmusik bedürfen ja einer solchen Beweglichkeit.
Ja, also die Beweglichkeit kann ich ohne weiteres sagen, das habe ich den Herrn von Egmond zu verdanken. Er hat wirklich mit mir gearbeitet, bis dass ich die Geschwindigkeit hatte. Und es ist natürlich so, es ist wie Sport. Wenn man 3 Wochen oder 4 Wochen nicht singt, die Beweglichkeit ist fast weg. Mhm. Man muss wieder, ja, das ist die Arbeit, die man machen muss. Aber wie gesagt, es ist natürlich die Technik. Wenn man singt, sollte man das immer an zweiter Stelle haben. Sobald man irgendwie sich verliert in Technik, ist das für die Zuhörer zu hören und wird es dann weniger interessant.
Sie hören SWR 2 zur Person, heute mit Raphael Rennecke und dem Sänger Peter Koy. Herr Koy, über Ihre enge Zusammenarbeit mit Philipp Herwege haben wir schon gesprochen. Eine ganz besondere künstlerische Partnerschaft begann dann aber auch im Jahr 1995. Und zwar, die Musik eben hat es schon vorausgenommen, mit dem japanischen Dirigenten Masaaki Suzuki. Er hat ein Bach-Kollegium Japan gegründet und hat der weltweiten Schar der Bach-Anhänger ein ganz erstaunliches Bach-Projekt beschert, eine Gesamteinspielung der Kantaten in der von Bach komponierten chronologischen Abfolge. Das war ein Mammutprojekt über 18 Jahre hinweg, vom Publikum begeistert aufgenommen, von der Kritik in höchsten Tönen gelobt. Und Sie sind nach Abschluss dieses Projekts 2013 der einzige Solist gewesen, der bei jeder der 55 Folgen mit dabei war. Wie haben Sie dieses gewaltige Pensum, diesen fliegenden Wechsel zwischen Westeuropa und Fernost überhaupt gemeistert?
Ja, das war natürlich schon schwierig, weil die Arbeit ist schön, das ist keine Frage. Natürlich, es waren tatsächlich 18 oder 19 Jahre, weil davor haben wir, ohne dass wir die Aufnahmen gemacht haben, auch einige Konzerte schon gemacht. 5-mal oder 6-mal im Jahr, 2 oder 3 Wochen dahin. Also die Reise ist erstens natürlich sehr anstrengend und auch die Städte sind man ist die ganze Zeit in Lärm und das ist anstrengend. Die Arbeit ist schön, keine Frage. Ich habe Masaaki eigentlich in Holland kennengelernt, als er bei Ton Koopman in Den Haag studiert hat. Und ich habe in Amsterdam studiert, bei Max von Egmond. Mhm. Und dann gab es einen Moment, dass die wollten in Den Haag die Kantate Ich habe genug aufführen, weil ein Barockoboisten, japanischer Barockoboisten, wollte das gerne in seine Prüfung spielen. Masaaki hat Orgel gespielt, aber die hatten damals keinen Bassisten, der das machen wollte. Und dann bin ich da hingegangen, so haben wir uns eigentlich das erste Mal getroffen. Masaki noch mit ganz schwarzer Haare, ich noch mit Haare.
Was ist für Sie das Besondere an Suzukis Bach-Zugang? Können Sie das beschreiben?
Ich glaube, dass seine Stärke ist, dass er ein sehr gläubiger Mensch ist. Mhm. Und von da aus, es gibt 1% Christen in Japan, sind dann immerhin 1 Million Menschen natürlich. Aber er ist darum auch so mit Text begangen. Und das ist für mich immer wieder ein Beweis. Leute, die nichts damit am Hut haben, können dann vielleicht schön singen oder etwas rüberbringen von, also für das Orchester. Es fehlt trotzdem ein Tiefgang. Und das hat Masaki natürlich nicht. Und das Schöne von dieser ganzen Jahrearbeit in Japan ist, da ist eine unglaubliche Energie da, um etwas Schönes zu machen.
Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf das, was Sie sagten. Natürlich. Suzukis Stärke sei die, dass er ein gläubiger Mensch sei. Mhm. Wie verhält es sich da bei Ihnen? Sind auch Sie ein gläubiger Mensch?
Sagen wir mal so, ich das finde ich eine schwierige Frage. Ich finde es viel interessanter im Leben, sich immer mit Rätsel zu beschäftigen. Und für mich bleibt es noch immer ein Rätsel. Alle Fragen, was natürlich in Bach-Arien immer wieder, also in 99 von 100 Arien geht es um weg von dieser Welt. Ich freue mich auf das Paradies. Die Fragen beschäftigen mich natürlich, obwohl ich vielleicht nicht so sehr glaube, dass man entweder in die Hölle oder im Paradies kommt. Aber die Texte sind so wunderschön und für mich so viel interessanter als die Geschichten, die bei vielen Opern, ich mache auch keine Oper, aber sicherlich die Barockoper, die Geschichten sind für mich überhaupt nicht interessant. Ich werde nichts damit zu tun haben.
Kann Bachs Musik helfen, diese Rätsel zu lösen oder zumindest anzuregen, darüber nachzudenken, über diese Rätsel?
Das stimmt sicherlich. Anregen und nachdenken. Lösen, dann würde ich es vielleicht schon gelöst haben nach meinem Bach-Leben, würde ich sagen.
Johann Sebastian Bach, die Arie »Schlummert ein, ihr matten Augen« aus der Kantate »Ich habe genug«, Bachwerke, Verzeichnis 82, mit Peter Coy und dem Orchestre de la Chapelle Royale Paris unter Leitung von Philipp Herwege. Herr Coy, wenn man sich so intensiv wie Sie mit geistlicher Musik beschäftigt, mit spirituellen Texten und davon inspirierten Klängen, welche Facetten entdeckt man da, möglicherweise auch für sein eigenes Leben?
Man lernt mehr und mehr einen Zugang zu diesen geistlichen Texten. Natürlich, wie gesagt, als Junge hat man dann die Sachen gesungen, wie die Arie, die wir eben gehört haben, aber hat natürlich nicht genau gewusst, was bedeutet das. Das war für uns natürlich auch noch immer eine Fremdsprache, muss man sagen. Und da blickt man immer mehr durch. Es ist auch nicht so, dass es dann aufhört, aber man sieht, wie gesagt, immer neue Facetten und reagiert darauf oder kann die Sachen auch ganz unterschiedlich fühlen wie vor 20 Jahren. Sein Text eine bestimmte Auswirkung auf einem hat und das kann jetzt anders sein.
Wenn man sie bei Aufführungen in Konzerten erlebt, so vermittelt sich sehr stark der Eindruck von Demut, mit der Sie als Interpret dem Text und der Musik dienen, als würden Sie Ihr Tun ganz in den Dienst der Sache stellen. Täuscht da mein Eindruck?
Nee, das stimmt. Es gibt natürlich auch jetzt Aufführungen, Matthäus Passion, auswendig oder szenisch. Für mich ist das unerträglich. Oder Sänger, die dann ihre Hände benutzen, um etwas zu unterstützen, dann kommt eigentlich das eitle Ich ist wichtiger, als dass man die Geschichte vermittelt. Die Komposition ist da, benutzt die, aber man muss sich selbst nicht im Vordergrund stellen. Man macht die Musik im Dienst von Komponisten oder Text, nicht umgekehrt.
Sie hören SWR 2 zur Person, heute mit dem Sänger und großen Bach-Interpreten Peter Koy. Doch nicht allein über Bach wollen wir sprechen, Herr Koy, sondern auch über das, was Sie jenseits dieses Zentrums fasziniert. Denn nicht nur von Bach geht der Blick zurück in die Vergangenheit, ins 17. Jahrhundert, in die Musik der Renaissance, wir haben es anfangs der Sendung gehört, sondern auch voraus bis ins frühe 20. Jahrhundert. Und es wird für einige Hörerinnen und Hörer vielleicht überraschend sein, wenn wir von Bach jetzt zu Kurt Weil springen. Sie haben gemeinsam mit Philipp Herwege eine CD aufgenommen mit Kurt Weils Berliner Requiem und der Kantate vom Tod im Walde. 1927 ist diese Musik entstanden. Was hat Sie daran gereizt?
Eigentlich habe ich diese Musik selbst entdeckt, weil es war ein Teil von Berliner Requiem. Kurt Weil hat das selbst rausgenommen. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht wegen Besetzung oder dass es doch nicht so gut reinpassen würde. Ich habe es gefunden und dann der Herwege hat mal gesagt, ja, kennst du nicht nochmal so ganz schöne Musik, nicht unbedingt Barock, aber dass wir mit dem Ensemble Musik machen könnten. Und dann habe ich natürlich gleich gesagt, naja, schau mal, ich habe da ein Stück, sehr interessant, das ist natürlich sehr speziell, aber das könnte doch eine Möglichkeit sein, mal was anderes zu machen. Und das Schöne war eigentlich, das erste Mal, als ich in Carnegie Hall gesungen habe, war mit dieses Stück, nicht mit Bach.
Aber es ist doch auch im weitesten Sinne eine geistliche Musik, würden Sie das sagen? Diese Kantate vom Tod im Wald, sie handelt ja vom Animalischen des Menschen und von seinem Wiedereingehen in den Kreislauf der Natur. Und am Ende dieser Musik liegt merkwürdiges Licht über der Landschaft.
Ja, sicher, wie es im normalen Leben auch ist, es ist eine Kombination von Glaube und was man in die Welt macht.
Wir hören jetzt Kurt Weils Kantate vom Tod im Wald. Es singt Peter Koy, begleitet vom Ensemble Musik Oblique unter Leitung von Philipp Herwege.
Und ein Mann starb im Hettur im Wald, vor der Mississippi brauste.
Peter Koy und das Ensemble Musik Oblique unter Leitung von Philipp Herwege mit Kurt Weils Bertolt Brecht Vertonung vom Tod im Wald für Bass und 10 Blasinstrumente aus dem Jahr 1927. Eine überraschende Facette in Ihrem Schaffen, Herr Koy. Wir machen chronologisch jetzt noch einmal einen Schritt zurück hin zu einer weiteren, vielleicht etwas ungewöhnlichen Facette Ihres Schaffens, zu einer CD mit Schubert-Liedern. Wie kam es denn zu diesem CD-Projekt?
Das war eigentlich ein Dankeschön vom Plattenfirma BIS für alle Aufnahmen, die ich von die Bachische Sachen gemacht habe. Und die haben gesagt, also, was möchtest du noch gerne mal aufnehmen? Und ich habe damals ziemlich viel mit Leo von Dusselaar, also derjenige, der mich begleitet auf Hammerflügel, gemacht. Und ich dachte, dass es eine schöne CD sein könnte, mit diese Schubert-Lieder. Und natürlich, wenn man das mit einem Konrad Graf, also der Flügel, der Schubert selbst hatte, und mit einem ganz tollen Pianisten machen kann, dann sagt man, ja, also das, wenn Sie jetzt so fragen, das möchte ich nochmal machen.
Was für eine Wandlung vom Liedkomponisten, den Sie beim Nachsitzen singen mussten in Ihrer Kindheit, Sie erzählten anfangs davon, hin zu einem Wunschkomponisten. Für Sie war es sicherlich eine Selbstverständlichkeit, diese Lieder auf einem Hammerflügel begleiten zu lassen, oder?
Ja, natürlich. Das hat mir in meinem Studium auch ein bisschen immer geärgert, dass damals war das natürlich immer so, dass man das mit einem modernen Konzertflügel und man musste dann in Frack fröhlich lächelnd im Bogen von der Flügel stehen, mit einer Hand auf die Klappe und das ist so weit weg von, wie es eigentlich gemeint ist. Der Sänger saß neben einem Pianisten, hat mitgelesen und hat dann vielleicht mal ein paar Mal in den Raum geschaut, wo die Leute gesessen sind. Und so mit Hammerflügel wird das schon ganz viel einfacher, weil man natürlich nicht immer vollen Dampf geben muss, um einfach mal gegen so ein Instrument anzukommen. Und wie gesagt, dann kann sich dann mehr auf den Text konzentrieren und das versuchen rüberzubringen.
Und wir hören hinein in diese CD mit Franz Schuberts Heine-Vertonung Am Meer aus dem Schwanengesang mit Peter Koy, begleitet von Leo van Dusselaar am Hammerflügel. Peter Koy und Leo van Dusselaar mit Franz Schuberts Heine-Vertonung Am Meer. Da besticht eine große Natürlichkeit, eine Direktheit. Unzweifelhaft, dass da Ihre Erfahrungen mit der historischen Aufführungspraxis mit hineingespielt hat in diese Aufnahmen, oder?
Ja, ich weiß es nicht, diesen Aspekt von Vibrato reinbringen oder nicht, oder ja, nur wenig, oder einen Ton aufblühen zu lassen, das hat man natürlich, macht man in die Barockmusik auch, aber auch in Jazzmusik wird das gemacht. Aber am wichtigsten finde ich, dass eine Stimme natürlich klingen bleibt. Es muss nicht forciert sein, es muss nicht so eine falsche Soße von unglaubliches Vibrato über, es muss kein Dauerzustand sein, ein Vibrato. Und ja, das vielleicht habe ich das mitgebracht von die frühere Musik, aber wie gesagt, man hört es auch sehr oft, Whitney Houston, Barbara Streisand, die machen das auch.
Sie ist der Ausreißer aus Peter Koys großem Oeuvre mit geistlicher Musik. Eine CD mit Franz Schubert Liedern. Und aus ihr hören wir noch ein weiteres Lied, die Goethe-Vertonung Meeresstille. Peter Koy und Leo van Dusselaar mit der Goethe-Vertonung Meeresstille von Franz Schubert. Die Duo-Besetzung, wie hier bei Schubert, als die intimste Form des Musizierens, das dürfte für Sie, Herr Koy, als Sänger und Solist, der Sie ja zumeist umgeben sind von Chorsängern und Orchestermusikern, bestimmt was Besonderes gewesen sein. Sie dürften unzählige besondere Begegnungen in Ihrer Laufbahn gehabt haben. Erinnern Sie sich an eine besonders eindrückliche?
An verschiedene. Ich war nämlich 18 Jahre lang von meinem 18. Lebensjahr im Rundfunkchor in Holland. Und da haben wir, also anfangs, als ich da gesungen habe, gab es ganz große, also Riccardo Muti, Giulini. Wir haben 6 Wochen mit Olivier Messiaen gearbeitet. Ist natürlich schon lange tot, aber seine Musik ist so, so schön. Und das sind für mich eigentlich sogar nicht Begegnungen, sagen wir mal, dass ich die persönlich jetzt kennengelernt habe. Aber das war für mich schon beeindruckend, mit all diese große, zwar im Chor, aber trotzdem damit arbeiten zu können.
Wir können das Stichwort Chorsänger gleich aufgreifen, denn diese Passion begleitet Sie ja doch auch Ihr Leben lang. Sie haben in dem exquisiten, kleinbesetzten Ensemble Vocal Européen, sozusagen dem Kern des Collegium Vocale Gent, immer wieder gesungen unter Leitung von Philipp Herrewege und sich da vor allem zur Aufgabe gemacht, die Musik der Renaissance in ihrer betörenden Klangsinnlichkeit auf ganz differenzierte Weise zur Aufführung zu bringen. Was hat das für einen Reiz für Sie, dieser Rollenwechsel vom Solisten hin zum solistisch agierenden Chorsänger?
Im Prinzip macht das nicht viel Unterschied. Natürlich gibt's viele Ensemble, sicherlich englische Ensemble, die sich wirklich als Aufgabe gestellt haben, alles sehr ziemlich flach, ohne Vibrato, zwar ganz, ganz glockensauber zu machen, aber meines Einsehens, wenn es möglich ist, Phrasierung zu machen, dass sie das weniger machen. Und ich denke auch, dass das Anlegen von Herrewege und natürlich von uns als Sänger, ist wirklich als Solist da zu singen, aber nur die guten Sachen, die Solisten reinbringen können. Heißt Text, non vibrato. Als Ensemble-Sänger bringt man da rein, dass man die Sachen mitteltönig singt. Mhm. Das kennen natürlich die meisten Sänger auch nicht. Aber das bringt diese Klarheit und auch die Stärke. Man kann mit so einem, sagen wir mal, Ensemble, was mitteltönig singt, kann man eine ganze Kathedrale von Klang, die kann man ausfüllen, weil eben diese Obertöne, die verstärken einander. Und das ist schön. Und natürlich, diese Musik müsste man nur in Kirchen singen. Das ist dann heutzutage ein bisschen schwieriger, weil entweder die sind zu kalt im Winter oder man kann kein Glas Sekt trinken oder solche Sachen. Aber natürlich, die Musik braucht das noch mehr als spätere Musik. Aber wenn es dann mal klappt, ist es unheimlich schön, das zu machen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die meisten Sachen von Schütz, Schein, dass das von Solisten gesungen worden ist.
An welchen beeindruckenden Konzertort erinnern Sie sich, wo diese Vokalmusik, diese kleinbesetzte Vokalmusik mit Ihnen erklungen ist?
Sestinische Kapelle zum Beispiel. Ja, das, wo Lassus natürlich war. Das sind so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mir einbilde, aber der Geist von einem Komponisten ist da noch immer für mich. Ist es speziell, genauso wie speziell es ist, um Bach in die Thomaskirche zu singen. Obwohl die Akustik schlecht ist, da muss man sagen.
Und wir hören jetzt 3 Motetten aus den Canciones Sacrae von Orlando di Lasso. Einer der Bassisten in dieser Aufnahme ist Peter Koy. Es singt das Collegium Vocale Gent unter Leitung von Philipp Herrewege. Das waren drei Motetten aus den Canzone Sacre von Orlando di Lasso. Zuletzt hörten wir die Motette Beatus Homo. Einer der Bassisten war Peter Keu. Es hat gesungen das Collegium Vocale Gent unter Leitung von Philipp Herwege. Sie hören SWR 2 zur Person mit Peter Keu, den wir an dieser Stelle unserer Sendung nun noch in einer ganz anderen Eigenschaft kennenlernen werden. Sie sind nämlich im Laufe Ihrer Sängerkarriere nicht nur ein Musikmacher gewesen, sondern auch ein Musikermöglicher. Sie haben nicht nur in Amsterdam, Den Haag, in Hannover und Bremen als Gesangsprofessor gewirkt, sondern Sie haben darüber hinaus beschlossen, zwei Ensembles ins Leben zu rufen. 1999 haben Sie das Kammerorchester De Profundis gegründet und im selben Jahr das Vokalensemble Sette Voci, sieben Stimmen, das sich aus jungen Nachwuchssängern zusammensetzt. Was, Herr Keu, hat Sie zu diesem Schritt bewogen?
Eigentlich fand ich es wichtig, dass die jungen Leute, weil in die Musikhochschulen an Ensemble wird eigentlich fast nichts getan. Und eben ist es so viel Repertoire, was so unglaublich schön ist, auch miteinander zu machen. Fand ich das gut, um die ein bisschen mitzunehmen in diese Welt von dieser Renaissance-Musik. Und ich denke, es ist unheimlich wichtig, dass ein Sänger das macht, weil eben die Feinheiten von Sprache, also Konsonanten vor der Zeit weg, Non-Vibrato, mitteltönig, das sind Sachen, die nie lernen. Und so wichtig für ihr Sängerleben. Ich hatte in Den Haag zum Beispiel 5 oder 6 Schüler, die haben sich dann zusammengetan und das ist jetzt das Ensemble Vox Luminis. Und ja, ich denke, dass die eine große Karriere haben. Das sind Sänger, die vielleicht nicht, sagen wir mal, sehr berühmte Solisten werden könnten, aber als Ensemblesänger unheimlich gute Arbeit machen. Ich denke, es ist wichtig für die jungen Leute, da ein bisschen Unterricht zu kriegen.
Und wir hören nun Sette Voci unter Leitung von Peter Keu mit einem Ausschnitt aus der Motette »Singe dem Herrn ein neues Lied« von Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach, ein Ausschnitt aus der Motette »Singe dem Herrn ein neues Lied«, Bachwerkeverzeichnis 225, mit dem Vokalensemble Sette Voci unter Leitung von Peter Keu. Herr Keu, Sie besitzen schon einen pädagogischen Eros. Sie wollen das, was Sie gelehrt bekommen haben, weitergeben an die jüngere Generation. Das ist eine Triebfeder Ihres Schaffens, nicht wahr?
Ja, sicherlich. Ich finde das sehr wichtig. Was sie rausnehmen, das ist natürlich dann denen überlassen, aber man sollte die verschiedenen Möglichkeiten anreichen. Ich finde das persönlich, dass das zu wenig gemacht wird, weil, wie gesagt, die Leute kommen mit ein schönes Instrument und das war's. Weiter in die Tiefe wird nicht gegangen. Und ja, das ist das Wichtige vom Singen.
Und wir hören jetzt noch einmal eine Aufnahme mit dem Ensemble Sette Voci unter Leitung von Peter Keu. Diesmal mit drei Madrigalen von Heinrich Schütz.
Thank you.
Wir hörten das Ensemble Sette Voci mit drei Madrigalen aus dem ersten Madrigalbuch, dem Opus 1 von Heinrich Schütz. Diesmal von Peter Koy dirigiert. Herr Koy, Solist und Chorsänger sind Sie, Gesangsprofessor, Ensemblegründer und Dirigent. Ihre Vita Activa scheint ungebrochen und auch dieser Tage sind Sie als Meisterkursdozent gefragt. Sie nehmen auf Einladung der Internationalen Bachakademie Stuttgart eine Schar ausgewählter Nachwuchssänger unter Ihre Fittiche. Bach und Telemann stehen im Zentrum der diesjährigen Bachwoche. Was meinen Sie, welche Relevanz hat die Auseinandersetzung mit geistlicher Musik heute?
Übrigens sehr begabte Sänger, das muss ich sagen. Also wir hatten eine Vorauswahl treffen müssen. Also ich bin noch vor zwei Monaten hier gewesen, um beim Vorsingen zu sein. Ich muss schon sagen, es war Qual der Wahl. Also wirklich die Baritöne auch. Wir konnten 6 aufnehmen. Aber die sind alle sehr gut. Andere Stimmfächer natürlich auch. Ja, man merkt natürlich, dass das Repertoire nicht immer bekannt ist. Sicherlich von Telemann nicht. Bach sicherlich mehr. Und das ist eigentlich schade, weil Telemann hat so viel schöne Musik. Er hat 1300 Kantaten geschrieben. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ich glaube, wenn man das nochmal nachschreiben müsste, dass man noch mehr Zeit dafür bräuchte. Und Passionen und unglaublich viel und alles sehr schöne Musik, die man nicht kennt. Es ist schon schön, dass man die Sänger da auch ein bisschen reinführen kann in dieses Repertoire.
Auf welchem Stand sehen Sie die nachrückende Generation?
Naja, wie gesagt, jetzt waren sehr, sehr gute Sänger und man hat immer ein bisschen Angst, ja, kommt noch genug, also wenn dann die Sänger, Dirigentengruppen, wenn die zu alt werden, gibt's noch Nachwuchs? Ja, sicherlich gibt's Nachwuchs. Also es hat sich ein bisschen in die Musikhochschulen geändert, dass zum Beispiel in Holland, wo ich in Den Haag unterrichte, wir hatten mal ein Jahr, da waren von 23 Studenten, die kamen aus 17 verschiedenen Ländern, was natürlich sehr schön ist. Aber ich meine, die Zeit, dass ich studierte, ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass da ein Ausländer dabei war. Nee. Und hier auch, ich weiß nicht, aus wie vielen Ländern die kommen, aber auch bestimmt vielleicht 20. Und das ist einfach schön, die alle zusammenzubringen und sind alle in das Gleiche interessiert. Und das verbindet auch unter sich. Es war eine sehr schöne Arbeit.
Peter Koy, Sie werden in diesem Jahr 65. Darf man da schon fragen, welche Wünsche Sie für die Zukunft haben?
Ich wünsche mir, aber das liegt natürlich in meiner eigenen Hand, etwas mehr zu Hause zu sein. Ich habe noch 2 sehr kleine Kinder. Und ich habe schon ein bisschen mehr Zeit dafür eingeräumt und hoffe, dass das in Zukunft noch ein bisschen mehr wird.
Mit Handel Purcell wollen wir diese Sendung beschließen. Music for a while. Musik für eine Weile soll all euren Kummer vertreiben. Peter Koy, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gern geschehen und danke für die Einladung.
Das war SWR 2 zur Person, heute mit dem Bassisten Peter Koy. Falls Sie diese Sendung nachhören möchten, sie steht mit allen Musiktiteln im Internet unter swr2.de und Sie finden diese Sendung auch in unserer SWR 2 App. Es folgen jetzt die Nachrichten und dann geht es weiter in SWR 2 mit aktuellen Büchertipps im Literaturmagazin Lesenswert. Am Mikrofon bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit Raphael Rennecke.